Nun, meine Damen und Herren, liebe verehrte Freundinnen und Freunde einer gesunden Umwelt und eines gesunden Lebens, wir sind in der Tat inzwischen auf einem wichtigen Stück des Weges erfolgreich vorangekommen, weil es uns gelungen ist, durch Hunderte von Veranstaltungen in Deutschland, aber auch vor allem durch die jährliche Großveranstaltung, wir haben es satt, Demo, die letztes Mal über 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berlin hatte, der verantwortlichen Politik klarzumachen, dass wir nicht länger bereit sind, zu akzeptieren, wie mit unseren Lebensgrundlagen, wie mit unserer Landschaft und wie mit unserer Landwirtschaft umgegangen. Wir alle haben ein Grundrecht auf gesunde Lebensmittel, auf Lebensmittel, die rückstandsfrei erzeugt worden sind, die tierschutzgerecht produziert werden und wo auch die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten in einer gesunden Umwelt erhalten wird. Das ist ein Grundrecht, so wie wir es verstehen, ein Grundrecht auf Ernährung. Und zwar nicht auf industrielle, sondern auf gesunde Ernährung. Und dieses Grundrecht wird auch von niemandem in Frage gestellt. Alle Verantwortlichen auf allen Ebenen bestätigen uns immer, wir wollen ja das Gleiche wie hier.
Ich habe nur die tolle Unterlage da gesehen. Und die habe ich.
Wir wollen gesunde Lebensmittel, wir wollen Versorgungssicherheit, wir wollen aber natürlich auch günstige Preise, damit alle Menschen sich diese Lebensmittel auch leisten können.
Das ist heldenhaft.
Und deswegen verfolgen wir seit Jahrzehnten eine Agrarpolitik, welche letztendlich zu genau dem Gegenteil von dem führt, was Politik offiziell will. Wir fordern und fördern eine Agrarpolitik, welche seit Jahrzehnten auf die Karte Wachse oder Weide setzt, auf die Karte der Spezialisierung in der Landwirtschaft, auf die Karte der Intensivierung. Eine Agrarpolitik, die vielfältig unterstützt wird durch die Agrarwissenschaft und die vor allem unterstützt wird durch entsprechende Agrarförderung und die genau zu diesen Ergebnissen geführt hat, die, kann man die alle wir heute kritisieren.
Die kann man alle
das heißt, wenn wir heute den Verlust der Arten in der offenen Agrarlandschaft bedauern, dann ist das nicht irgendein Unfall, sondern dann ist das die konsequente Folge dieser Agrarpolitik. Wenn heute aller Weltsvogelarten wie die Feldlerche oder die Goldammer inzwischen auf der Vorwarnstufe der Roten Liste sich befinden und immer mehr Menschen in unserem Lande aufwachsen, ohne jemals noch eine Feldlerche singen gehört zu haben, dann ist das die Folge dieser Agrarpolitik. Wenn wir erleben, wie dramatisch unsere Wiesen und Weiden in den letzten Jahren abgenommen haben, wie sie ersetzt worden sind, vor allem durch eine Feldfrucht, nämlich durch den Mais, dann darf man sich nicht wundern, dass inzwischen die Bodenerosion in Deutschland zu einem der drängendsten Themen geworden ist, sowohl die Wasser- wie die Winderosion. Aber wir merken das nicht. Denn wir sind kaum mehr in der offenen Feldflur. Wir merken es vielleicht dann, wenn vor Rostock 6 Menschen zu Tode kommen in einem Sandsturm. Und es war kein einmaliger Sandsturm, sondern sie können und konnten den in diesem Jahr, gerade in den neuen Bundesländern, fast regelmäßig erleben. Sandstürme, die die fruchtbare Bodenkrume, welche sich in Tausenden von Jahren gebildet hat, hinwegwehen. Wer merkt schon die Wassererosion in unserem Lande, wenn an schwach geneigten Hängen unsere entsprechenden Maisäcker im wahrsten Sinne des Wortes davongespült werden? Manche haben es vielleicht gemerkt mit den Fernsehbildern der Hochwasser Katastrophe des Jahres 2013, die aus dem niederbayerischen Donautal gezeigt worden sind, wo die Donau eine gelbe Brühe war. Es war nicht die Oberkrümme, sondern es war der Hauptboden, der inzwischen abgespült worden ist und der sich dann in den Kellern und Wohnzimmern der überfluteten Gebäude wiedergefunden hat. Wir haben inzwischen damit in Deutschland als eines der großen, aber kaum wahrgenommenen Probleme die flächendeckende Bodenerosion, die unser fruchtbares Kapital, nämlich den Boden, vernichtet. Wir wissen spätestens seit der Aufnahme der Wasserrahmenrichtlinie, dass 50% unserer Grundwasserkörper entsprechend massiv mit Nitrat belastet sind. Das heißt, es kommt eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Nitratwelle auf uns zu, die auch wichtige Trinkwasservorkommen für uns Menschen nicht mehr nutzbar macht. Aber wir haben nicht nur diese Probleme, sondern wir haben auch die Probleme der Rückstände innerhalb und durch unsere industrielle Tierhaltung. Der Antibiotikaeinsatz inzwischen in der deutschen Tierhaltung ist doppelt so groß wie im Bereich der gesamten Humanmedizin. Landwirte, die heute in Norddeutschland in die Kliniken eingeliefert werden, kommen zuerst auf Quarantänestationen. Das hat Holland schon vor Jahren so eingeführt, weil sie letztendlich die Gefahr beinhalten zu entsprechenden weiteren massiven Gefährdungen für alle Menschen, die im Krankenhaus sich zwangsweise aufhalten. Immer weniger sogenannte Reserveantibiotika haben überhaupt noch eine Chance zu wirken. Und trotz aller dieser Prozesse der Intensivierung, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt massiv ab. In 10 Jahren hat die Zahl der Schweinehalter in Deutschland sich halbiert. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir immer mehr Lebensmittel, die anderswo als Lebensmittel sind, als Billig-Eiweißfuttermittel importieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Tiere, sie weiden und sie werden ernährt, überwiegend inzwischen von südamerikanischen Flächen. Die sogenannte bodenunabhängige Tierhaltung, also die Tierhaltung, wo die Betriebe ihre Tiere nicht mehr ernähren aufgrund eigener Futtergrundlage, sondern aufgrund importierten Futters. Diese bodenunabhängige Tierhaltung, sie hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv an Bedeutung gewonnen. Sie ist die Grundlage der Tatsache, dass wir als Hochpreisland, als Hochlohnland, als Land mit einer relativ geringen Flächenausstattung inzwischen zu einem der weltgrößten Exporteure für Fleisch geworden sind. Deutschland ist der drittgrößte Fleischexporteur dieser Erde. Aber nicht, weil wir so intelligent mit unseren Tieren umgehen, sondern weil wir billigst Futtermittel aus der ganzen Welt an die küstennahen Standorte bringen, dort bodenunabhängig die Tiere ernähren, in kürzester Zeit mästen, um dann das Fleisch wiederum zu exportieren in alle Länder dieser Erde, auch nach Afrika, um dort dann mit den Resten, die bei uns nicht auf dem Markt losgebracht werden, die letzten Subsistenzlandwirtschaften kaputt zu machen, um damit die Not der Menschen nochmal zu vergrößern. Meine Damen und Herren, dieser Wahnsinn, der dazu führt, das Fleisch wird exportiert, die Scheiße bleibt hier, im wahrsten Sinne des Wortes, einschließlich der Belastungen unseres Wassers und unserer Böden, diese Chance hat immer mehr Menschen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gebracht, weil die Verbraucher erkennen, das billige Fleisch ist ein sehr teures Fleisch. Wir zahlen es an der Ladentheke doppelt. Wir zahlen eben nicht nur den normalen Preis, sondern wir zahlen auch den Preis letztendlich für unsere Gesundheit dafür. Und wir dürfen eigentlich kein gutes Gewissen haben, wenn wir dieses Fleisch essen, weil es mit der Not der Tiere erzeugt ist, aber auch mit der Not der Menschen. In der Agrarindustrie werden die meisten Menschen außerhalb der EU bei uns in Deutschland beschäftigt, in hermetisch abgeriegelten Stellen, in die niemand hineinkommt, außer Tierärzte zur Kontrolle, und die müssen sich zweimal vorher und zweimal nachher desinfizieren in Desinfektionsschleusen, bevor sie in den Ställen tätig werden können. Meine Damen und Herren, wir erlauben uns als Kulturnation diesen Skandal. Es ist ein Skandal auf dem Rücken der Tiere, auf dem Rücken von Menschen, auf dem Rücken der Umwelt, weil wir ihn nicht sehen. Er vollzieht sich hinter hermetisch abgeriegelten Gebäuden, die schön bepflanzt sind, fernab von Siedlungen sich befinden, nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern natürlich auch in den alten Bundesländern. Und die Produkte, die wir dann bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen, das sind Produkte von glücklichen Tieren, die auf der Weide stehen, von Tieren, die natürlich artgerecht gehalten werden, mit denen liebevoll umgegangen ist. Meine Damen und Herren, es ist nichts anderes, ich sage es deutlich, als Verbraucherverarschung, was hier von den Lebensmitteldiscountern seit Jahren akzeptiert von der verantwortlichen Politik hier in unserem Lande läuft und wo die Verbraucher glauben, sie sparen und in Wirklichkeit zahlen sie doppelt für diese Billigproduktion bis hin zur Gefährdung der eigenen Gesundheit. Und wenn nun, wie ich gesagt habe, die Mehrheit der Menschen in unserem Lande eigentlich etwas anderes will, warum schaffen wir es nicht? Wir schaffen es deshalb nicht, weil bis jetzt wir als umweltengagierte Verbraucher uns zu wenig zu Wort gemeldet haben. Weil wir geglaubt haben, es reicht unsere eigene Nachfrage nach ökologischen Produkten. Es reicht, wenn wir uns selber anders verhandeln. Nein, meine Damen und Herren, das reicht nicht. Denn auch der ökologische Landbau leidet unter dieser Entwicklung. Nicht nur durch den Giftabtrieb durch Wasser und durch Wind, er leidet auch durch die verzerrte Konkurrenzsituation. Weil natürlich immer wieder, es heißt ja, die Lebensmittel im Bereich der ökologischen Produktion, sie sind zu teuer. Wenn ihr das wollt, dann können viele Menschen sich nicht so ernähren. Ihr wollt damit eine Zweiklassengesellschaft. Nein, wir sagen, lieber weniger Fleisch und dafür anständig erzeugtes Fleisch. Das muss die Devise sein. Und wir sagen, nicht der ökologische Landbau und artgerechte Tierhaltungssysteme sind zu teuer, sondern die industrielle Produktion ist so billig. Weil sie es nämlich verstanden hat, einen Großteil ihrer Produktionskosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Und dafür muss sie zur Kasse gebeten werden. Das heißt, wenn die Antibiotika nicht mehr helfen bei Menschen, weil sie eben in der industriellen Tierhaltung auch prophylaktisch, um die entsprechenden Haltungssysteme zu ermöglichen, eingesetzt werden, dann muss die Agrarindustrie zur Kasse gebeten werden, damit neue Antibiotika entwickelt werden und nicht die Krankenkassen dürfen das zahlen. Das heißt, dann müssen wir endlich das Verursacherprinzip durchsetzen, damit tatsächlich hier wir zu anderen Verhältnissen kommen. Und wir müssen klar machen, wer daran eben ein Interesse hat. Es sind die Profiteure, es ist letztendlich die Nahrungsmittelindustrie, weil sie damit billige Rohstoffe bekommt. Die hat kein Interesse an Lebensmitteln, die hat ein Interesse an billigen Rohstoffen, aus denen sie dann die gesamte Veredelung im Bereich der Chemiekonzerne machen kann. Es sind die entsprechenden Unternehmen im Bereich der Tierhaltung, agrarindustrielle Konzerne, die letztendlich hier natürlich die höchsten Vorteile haben. Es sind die großen Schlachthofbetriebe und es ist natürlich der große Lebensmitteldiscounter-Bereich, der daran ein Interesse hat. Meine Damen und Herren, und die wenigsten Menschen in Deutschland kennen natürlich tatsächlich die Situation, weil sie sich nicht sichtbar vor uns vollzieht. Ich fahre auf dem Weg von Nürnberg nach Berlin, zwangsweise jede Woche in Weißenfels durch. Weißenfels, an der Saale gelegen, ein wunderschönes altes Schloss. Und in Weißenfels selbst ein riesiges Gebäude, an dem man entlang fährt. Man merkt eigentlich nur, dass hier etwas Besonderes passiert an Hunderten von Lastern, die in dem Bereich stehen. Man sieht keine Menschen, es ist alles hermetisch abgeriegelt. Ein riesiger industrieller Komplex, natürlich ohne Fenster. Es ist der größte Schweineschlachthof inzwischen Europas, in dem täglich 10.000 Schweine geschlachtet werden. Täglich 10.000 Schweine, die aus ganz Europa inzwischen nach Weißenfels transportiert werden, überwiegend auf den LKWs. Und möglich geworden ist, dass das durch die Subventionspolitik der EU, gefördert durch die EU, gefördert durch den Bund, gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt, der Argumentation, wir schaffen Arbeitsplätze, es sind lauter Ukrainer, Weißrussen, die hier beschäftigt sind. Kein einziger Metzger, der irgendwo innerhalb der EU ausgebildet worden ist, ist dort mehr tätig. Es sind menschenunwürdige Bedingungen, unter denen im Akkord natürlich hier gearbeitet werden muss. Sie können sich vorstellen, 10.000 Schweine zu töten. Das ist im Akkord passiert, hier letztendlich der Schlachtvorgang. Die Kontrollen, die hier stattfinden, sind um ein Minimum bezogen auf das Tier kleiner als in einem kleinen regionalen Schlachthof. Weil allein von der Stückzahl her das ist. Und wer ist einer der Betreiber? Das ist der Herr Tönjes, Ihnen allen bekannt, einer der größten Fleischkapitalisten unseres Landes. Schalke auch im Südamerika-Geschäft natürlich sehr verwoben. Im Russland-Geschäft mit Putin will er noch größere Schweinebetriebe aufbauen, als sie ohnehin sind. Verbandelt mit der gesamten Politik als ehemaliger Präsident und Vorstand von Schalke 04. Meine Damen und Herren, das sind die Mechanismen, die dann dazu führen, dass wir die regionalen Strukturen kaputt machen. Nicht, weil die unfähig sind, nicht, weil die nicht einen fairen Wettbewerb bestehen, sondern weil der Wettbewerb zu Bedingungen stattfindet, dass sie nur diese Strukturen gewinnen können. Und deswegen fordern wir, schließt einen solchen Schlachthof und schafft dafür entsprechende zig regionale Schlachthöfe. Es hilft den Menschen in den neuen Bundesländern, weil sie Arbeitsplätze kriegen. Es hilft den Tieren und es hilft den regionalen Strukturen. Denn Weißenfels ist dabei, inzwischen selbst die dänische Schlachthofstruktur, die lange Zeit als vorbildhaft gegolten hat, zu Tode zu konkurrieren, weil so billig wie Weißenfels kein anderer Schlachthof die Tiere vom Leben zum Tod befördert. Das sind also einige der großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und was lässt uns nun hoffen, wenn wir wissen, wir kämpfen nicht gegen einzelne Unternehmen, wir kämpfen gegen ein Machtkartell. Der agroindustrielle Komplex, ich sage es mal hier in Schwäbisch Hall so deutlich, er setzt sich weniger um als der militärische Komplex. Ist einer der mächtigsten Komplexe, die wir haben, vielfach verbunden mit den Verantwortlichen in allen Bereichen und und natürlich international entsprechend abgesichert. Und was lässt uns trotzdem hoffen? Hoffen lässt uns die Tatsache, dass immer mehr Menschen erkennen, sie müssen zum einen selbst handeln, sie müssen solche vorbildhaften Regionalinitiativen wie hier in Schwäbisch Hall mit dem schwäbisch-hellischen Landschwein aktiv auch der eigenen Nachfrage unterstützen. Hoffen lässt vor allem, dass es uns gelungen ist, in den letzten 5 Jahren, dass jede Agrardemo in Berlin immer mehr Menschen versammelt hat. Und dass vor allem immer mehr junge Menschen dazukommen. Hoffen lässt uns natürlich auch die wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln genauso wie nach artgerechter regionaler Tierhaltung. Und hoffen lässt uns auch, dass erstmals der wissenschaftliche Beirat beim Bundeslandwirtschaftsministerium unsere Positionen grundsätzlich unterstützt, indem er klar sagt, diese Art der Tierhaltung ist gesellschaftlich nicht mehr zu verantworten. Sie hat gesellschaftlich keine Akzeptanz mehr. Und indem er sagt, wir müssen umsteigen auf artgerechte Tierhaltung. Und das ist machbar und das ist bezahlbar angesichts der gesamten Umsätze. Und das führt nicht zu einer Verelendung unseres Volkes. Von daher haben wir also damit zum ersten Mal auch amtliche Unterstützung. Nur der Bundeslandwirtschaftsminister tut sich sehr schwer, mit seinem eigenen Beirat hier umzugehen, wenn der zum ersten Mal solche Positionen vertritt. Aber das wird uns nicht abhalten, diese Positionen überall zu transportieren. Und was uns aber am meisten Mut macht, ist, dass die Erkenntnis auf allen Ebenen wächst. Wir brauchen eine echte ökologisch-soziale Agrarwende. Denn die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, ist verantwortlich letztendlich eben nicht nur für unsere Lebensmittel, sondern ist genauso für alle anderen Schutzgüter von zentraler Bedeutung. Naturschutzziele ohne eine umweltverträgliche Landwirtschaft sind nicht möglich. Genauso nicht wie Klimaschutzziele, genauso nicht wie die Schutzziele im Bereich Boden, Wasser und Luft. Und indem wir auch erkennen, wir dürfen nicht länger akzeptieren, dass wir über die Art und Weise unserer Landwirtschaft einen zentralen Beitrag zur weiteren Ausbeutung der Dritten Welt leisten und damit unmittelbare Verantwortung haben für den Welthunger beziehungsweise auch für die weltweiten Migrationsströme, die wir jetzt teilweise selbst miterleben, deren Ursache aber unser falsches Wirtschaften ist. Kein Export von Waffen, sondern von umweltverträglichem Verhalten. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft auch die verantwortliche Politik auf allen Ebenen dazu bringen, auch in den Konflikt zu gehen mit agrarindustriellen Strukturen. Und das heißt, wir müssen endlich wieder die Tierhaltung an die Fläche binden. Es dürfen nur so viele Tiere auf den einzelnen Betrieben gehalten werden, wie auch aus der eigenen Futtergrundlage ernährt werden können. Wir müssen dazu kommen, dass die industrielle Tierhaltung als erstes überfällige Auflagen bekommt, dass sie aber grundsätzlich in Deutschland verboten wird. Sie ist eine Kulturschande für unser Land, der Umgang mit Tieren und, ich betone, mit den Menschen, die in diesen Haltungssystemen arbeiten müssen. Und wir müssen erreichen, dass es in Zukunft tatsächlich nur noch öffentliche Gelder gibt für landwirtschaftliche Betriebe, die auch entsprechende öffentliche Leistungen bringen. Kein Verständnis dafür, dass nach wie vor agrarindustrielle Betriebe auch die entsprechenden 300 Euro pro Hektar für die entsprechende Fläche bekommen. Als Verbraucher brauchen wir endlich ein Grundrecht auf Wissen, was wir essen. Das heißt, wir fordern die offene Deklaration. Wir wollen wissen, was auf der Verpackung drauf ist, ob es tatsächlich auch dem Inhalt entspricht. Die Haltung muss gekennzeichnet werden. Und zwar mit Bildern, damit die Menschen sich vorstellen, was ist ein Spaltenboden, auf dem die Schweine stehen, auf dem sie sich nicht einmal um die eigene Achse drehen können. Denn ansonsten können sie sich mit Spaltenboden relativ wenig vorstellen. Das heißt, Bilder statt allgemeine Zahlenkennzeichnung, das ist die notwendige Vorschrift für unsere Kennzeichnungsoffensive. Wir brauchen schließlich ein grundsätzliches Verbot der gentechnisch veränderten Pflanzen und Tiere in unserem Lande. Und da fordern wir den Bundeslandwirtschaftsminister auf, endlich die entsprechenden Möglichkeiten der EU zu nutzen und nicht länger rumzueiern, indem er sagt, ja, man könnte dann doch einem einzelnen Bundesland vielleicht die Möglichkeit geben. Nein, wenn ich einem Bundesland die Möglichkeit gebe, wird mit dem Argument Wettbewerb, Kostenvorteile, wird dann versucht werden, es in allen Bundesländern durchzusetzen. Wir fordern ein grundsätzliches Verbot der entsprechenden gentechnisch veränderten Anbaus in unserem Lande. Und zum Abschluss, meine Damen und Herren, wir sind ja mitten in den harten Auseinandersetzungen um den sogenannten Freihandel zwischen der EU und den USA. Am 10.10. haben wir dazu eine Großdemo in Berlin, zu der ich Sie auch von dieser Stelle aus herzlich einladen darf. Es werden weit über 50.000 Menschen erwartet, 5 Sonderzüge, inzwischen 400 Busse sind bereitgestellt für den Weg nach Berlin. Denn es geht, meine Damen und Herren, im Kampf gegen TTIP und gegen CETA nicht um einen Kampf gegen die USA, gegen Kanada. Nein, es geht um einen Kampf für unsere europäischen Werte und für unsere europäische Kultur. Die dürfen nicht auf dem Altar des internationalen Kapitalismus geopfert werden. Und das will TTIP. Denn es geht bei TTIP nicht um den Abbau von Zöllen, dort die Angleichung. Das könnte alles mit bilateralen Verträgen sehr schön gemacht werden. Der ökologische Landbau der EU hat zum Beispiel mit der Ökologischen Landbauvereinigung der USA ein entsprechendes bilaterales Abkommen über die gemeinsame Anerkennung der entsprechenden Standards geschlossen. Das ist alles sehr wohl möglich. Es geht um etwas völlig anderes. Es geht um den Abbau sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Das klingt kompliziert, soll es auch sein, soll am besten niemand verstehen. Deswegen verhandelt man ja auch geheim. Wir wissen nicht, welche Positionen die US haben. Ab und zu gibt es entsprechende Einsicht in europäische Verhandlungspositionen, aber ansonsten ist das ein nicht transparenter Prozess, denn es geht um die Kompensation. Es geht darum, meine Damen und Herren, dass durch den Abbau nicht tarifärer Handelshemmnisse, ich bringe es mal auf den Punkt, das abgebaut werden soll, was wir in Europa auch als Gegenentwurf gegen den nackten Kapitalismus im ökologischen und im sozialen Bereich in den letzten Jahrzehnten mit durchgesetzt haben. Es geht um den Abbau unseres Vorsorgeprinzips. Das soll dem amerikanischen Nachsorgeprinzip geopfert werden. Dann heißt es ja, wir müssen die Mittel zulassen und dann kann ja jeder, der meint, er ist dadurch krank geworden, der kann dann dagegen klagen, da wünsche ich nur viel Vergnügen. Angesichts der wahren Marktmechanismen, da müssen erst Millionen Menschen wie in der Tabakindustrie gestorben sein, damit man entsprechende Erfolge überhaupt mal erzielen kann. Ja, das ist richtig. Es geht um die Durchsetzung US-Absatzinteressen im Bereich der Lebensmittelwirtschaft. Und das heißt, die wollen natürlich, dass sie mit gentechnisch veränderten Produkten auf den Markt kommen. Die wollen natürlich, dass sie ihr Hormonfleisch, das inzwischen 90% des gesamten Schweinemarktes in den USA hat, dass das in Europa abgesetzt werden kann, nachdem 80% der US-Betriebe eine Größenordnung von über 50.000 Schweinemastplätzen haben. Das heißt, Europa ist der Absatz für dieses Fleisch. Und Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen heißt, dass dann natürlich quasi es zu keiner Deklaration kommen darf. Denn das wäre dann Diskriminierung, das wäre wettbewerbsschädigend. Und deswegen lehnten die Amerikaner natürlich die Gentechnik-Kennzeichnung genauso ab wie die Hormonkennzeichnung. Das heißt, Wir sollen in unserem Schutzstandard noch einmal zurückgeworfen werden, damit letztendlich andere Interessen bedient werden. Und ich sage ganz bewusst, beiderseits des Atlantiks, denn unsere eigene nationale und europäische Chemieindustrie, die hat hier schon längst riesige Koalitionen mit ihren amerikanischen Partnern, soweit die noch selbstständig sind, geschlossen. Meine Damen und Herren, es geht aber eben nicht nur um diese Fragen im Bereich Landwirtschaft. Es geht genauso um die Kultur. Es geht genauso um einen Großangriff auf die kulturelle Vielfalt, bis hin zur Tatsache der kommunalen Förderung von entsprechenden Kultureinrichtungen. Das ist alles wettbewerbsschädlich. Es ist alles wettbewerbsschädlich, was dem Gemeinwohl dient. Kommunalen Trinkwassergewinnungsanlagen sind genauso wettbewerbsschädlich, weil sie natürlich letztendlich den Absatzinteressen der großen Wassermultis entgegenstehen. Und deswegen haben wir dieses breite Bündnis geschlossen, erstmals in unserer Geschichte mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Der DGB-Vorsitzende wird am 10.10. auch in Berlin sprechen. Nicht nur ich als Vertreter der Umweltverbände, nein, er wird ebenfalls sprechen, genauso wie der Vorsitzende der Kulturvereinigungen Deutschlands mit über 200 kulturschaffenden Organisationen, genauso wie der Vorsitzende der Sozialverbände. Das heißt, zum ersten Mal ein Zusammenschluss der Kultur mit sozialen, mit ökologischen und das ist ganz wichtig, auch mit der mittelständischen Wirtschaft, die auch erkannt hat, dass natürlich ein Investitionsschutzabkommen nur den Interessen der Großen dient, mit Sondergerichten. Das können die Kleinen nicht finanzieren. Die bleiben alle auf der Strecke, genauso wie die Buchpreisbindung, damit dann Amazon am Ende unser ganzes Land beherrscht, gemeinsam mit Google und Facebook. Das ist die Vision derer, die letztendlich Interesse an TTIP haben. Und da können wir nur sagen, nein zu diesem Abkommen. Es ist letztendlich schädlich für unsere gesamte Kultur. Und deswegen sind wir in diesem breiten Bündnis, weil wir damit wissen, wir kämpfen um unsere Werte. Ich bin der Meinung, es ist die letzte große zentrale Auseinandersetzung zwischen unserem Kulturentwurf, zwischen unserem auch anderen Verständnis vom Kapitalismus, den wir eben ökologisch noch bändigen müssen, den wir sozial wieder bändigen müssen, weil er ansonsten uns selbst auffrisst. Diesen Kapitalismus wollen wir nicht, denn er ist der Untergang unseres, nicht nur unseres Landes, sondern der Menschheit. Von daher, meine Damen und Herren, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dieses breite Bündnis haben als gesellschaftlicher Appell an die Politik. Lehnt TTIP ab. Ja zum Handel, aber fair und kontrolliert mit ökologischen und sozialen Rahmensetzungen, der die Würde der Menschen auf der ganzen Welt erhält, damit nicht nur einige hunderttausend Flüchtlinge zu uns kommen, sondern damit die Menschen wieder dort, wo sie wohnen, eine Perspektive haben. Ich danke Ihnen.